Es ist Donnerstag, der 26. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Der mit Spannung erwartete NATO-Gipfel in Den Haag ist gestern zu Ende gegangen und hat ja durchaus einiges an Erstaunlichkeiten mit sich gebracht. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat den amerikanischen Präsidenten Daddy genannt und pflegt auch sonst, wie im Zuge des Gipfels dann zum Vorschein kam, eine bemerkenswerte Sprache, zum Beispiel im SMS-Verkehr mit Donald Trump. Aber vielleicht das Erstaunlichste von allem, der Gipfel ist vorbei und es gibt die NATO noch. Donald Trump hat diesmal, statt die europäischen Alliierten mit Beschimpfungen zu überziehen, wie er es sonst gerne macht, sich selbst als, Zitat, den größten Alliierten Europas, Zitat Ende, bezeichnet. Wie haben Sie das alles wahrgenommen, Herr Mölling? Sie hatten ja vor einigen Wochen auch hier im Podcast noch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Trump den Gipfel vor die Wand fahren lassen könnte. Was muss man jetzt sagen? Gerade nochmal alles gut gegangen?
Ja, es ist zumindest keine Katastrophe gewesen. Also ich kann total verstehen, dass auch die Zeitungen heute aufmachen mit sozusagen, dass Europa sich da erniedrigt hat. Wahrscheinlich muss man das zu einem gewissen Teil sogar sagen. Ja, das stimmt erstens. Zweitens ist die Frage, was wäre die Alternative gewesen, es zu einem offenen Bruch kommen zu lassen und sagen, na, diese 5% Forderung, die Trump zugeschrieben wird, so muss man es ja mal sagen, als seine Erfindung, die geben wir nicht mit. Man hat das ja alles technisch gesehen entschärft, sodass man das über die Amtszeit von Donald Trump hinausgelegt hat. Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist immer die Frage, was ist die Alternative? Die Zeiten der guten Lösung, wo einfach alle sagen, ja, das war doch total clever, die sind vorbei, weil wir einfach nicht mehr in control sind. Ne? Donald Trump ist in control und mit all seinen charakterlichen Besonderheiten, die er ins Spiel bringt, hat man großes Staatstheater aufgeführt.
Und der nächste wichtige Termin, der jetzt kommt, ist ja diese Force Posture Review, wo die Amerikaner dann festlegen werden für die nächste Zeit, wie sie ihre Truppen global aufstellen und ob sie die 80.000, die in Europa jetzt stationiert sind, so belassen oder einige davon abziehen. Ne? Das ist jetzt das große Fragezeichen, was auf dem Gipfel jetzt auch noch nicht beantwortet worden ist.
Genau, das wäre auch nicht die Aufgabe des Gipfels. Es gibt sozusagen so einen anderen Arbeitsstrang, der sich mit den Militär- und Verteidigungsstrukturen beschäftigt. Und klar, da kommt natürlich jetzt rein, dass die Amerikaner, das machen sie auch regelmäßig, ihre Force Structure, also wo stehen meine Streitkräfte, nochmal angucken und sind sie so aufgestellt, dass sie den unterschiedlichen Aufgaben gerecht werden. Und da gibt es, glaube ich, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist nicht so super einfach, vor allen Dingen Armeestreitkräfte aus Europa und Deutschland abzuziehen. Dazu kommt auch, dass die Amerikaner, also das liegt daran, dass sie eine weitere Verwendung haben müssen und dass sie einfach sozusagen die Installationen, die Infrastruktur nirgendwo anders haben. Die müssen sie erstmal aufbauen und sowas dauert enorm lange. Dazu kommt auch, dass die Amerikaner in Deutschland, gerade in Deutschland, viel Infrastruktur aufgebaut haben, die für die gesamte Armee zuständig ist. Also sie haben offensichtlich Rechenzentren, Abrechnungszentren, alles sozusagen Militärbürokratie, die sich ja bekannterweise als letztes abbaut, wenn irgendwas passieren sollte. So, das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Truppen in Europa bedeutet nicht Truppen für Europa. Die Amerikaner haben in Europa auch Truppen stationiert, die eigentlich eher dann Richtung sogenannte CENTCOM, also das sozusagen das Kommando, was für Afrika und den nahen Mittleren Osten zuständig ist, stationiert. Die sind da einfach anders ausgestattet. Deswegen ist Soldat nicht gleich Soldat. Das muss man halt einfach mitrechnen. Plus zweite schlechte Nachricht, die Amerikaner wollen selber sparen. Und weil sie sich eher auf ein asiatisches und damit eher auf ein Marine- und Luftwaffenszenario konzentrieren, könnten natürlich Landstreitkräfte das erste sein, was man versucht abzubauen. Aber wie gesagt, das dauert.
CENTCOM ist ein gutes Stichwort. Der guten Stimmung auf dem NATO-Gipfel hat ja auch das Schulterklopfen geholfen, dass die europäischen Partner dem US-Präsidenten angedeihen ließen im Nachgang zu dem spektakulären Bombardement der iranischen Atomanlagen in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Bevor wir da ins Detail gehen, Herr Mölling, diese Aktion, 7 B-2-Bomber fliegen aus Missouri einmal nonstop um den halben Globus und zurück, um diese Riesenbomben da präzise ins Ziel zu bringen, hat diese Show of Force, mal abgesehen vom Iran, auch global eine Signalwirkung in Richtung militärische Überlegenheit Amerikas? Mit anderen Worten, Beeindruckt sowas dann auch einen Xi Jinping oder einen Wladimir Putin?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann es, glaube ich, in beide Richtungen drehen. Ne? Die Amerikaner sind in der Lage, so etwas zu tun. Das wäre die positive Interpretation. Die negative Interpretation ist, die haben halt da tatsächlich für so eine sehr begrenzte Aufgabe, die Hälfte ihrer Bomberflotte im Grunde genommen in die Luft gebracht. Also der strategischen B-2-Bomber, so muss man sagen. Die haben noch ganz viele andere, die alten B-52 und so. Aber das ist schon, was man sagen muss, okay, da sieht man, wie dünn möglicherweise die Amerikaner sind. Was Putin und vor allen Dingen Xi Jinping sich daraus für einen Reim machen, das wage ich nicht zu sagen. Aber es zeigt sich, glaube ich, schon, dass militärische Gewalt doch etwas ist, was mit großem logistischem Aufwand und viel Geld und totem Material, was sie sich erstmal hinstellen müssen, um dann einen Eindruck zu machen, tatsächlich einhergeht. Ne, das gehört zu den Bombern genauso wie zu den Flugzeugträgern, die Amerikaner immer noch in großer Zahl, Gott sei Dank, haben. Also aus ihrer Sicht, Gott sei Dank. Aber es ist halt mit homöopathischen Dosen nicht getan.
Nun ist ja Dissens ausgebrochen, wie wirksam der US-Angriff auf die iranischen Atomanlagen wirklich war. Einige US-Geheimdienstanalysten vermuten offenbar, dass das Atomprogramm der Iraner nur um einige Monate zurückgeworfen worden ist. Und dann gibt es ja auch noch diese 408 Kilo hoch angereichertes Uran auf 60%, das die Iraner vor den Angriffen hergestellt haben, und offenbar ist dieses Uran weiter in der Hand des Regimes. Donald Trump lässt diese Bedenken ja alle nicht gelten und hat gestern in einem Interview sogar ausgeplaudert, israelische Agenten seien ja nach den Angriffen vor Ort gewesen und hätten die Zerstörung verifiziert. Das war bemerkenswert, dass er das da so offen erzählt hat. Wie soll man letztlich, Herr Mölling, als normaler Nachrichtennutzer mit diesen Informationen und dieser Debatte umgehen? Lässt sich aus Ihrer Sicht eigentlich irgendwas Verlässliches zum jetzigen Zeitpunkt sagen zu der großen Frage, wie bedrohlich ist dieses iranische Atomprogramm denn jetzt noch?
Ich glaube, die kurze Antwort ist nein. Haben wir, glaube ich, so einen Mischmasch zwischen dem Wunsch auf der einen Seite wirklich Klarheit zu haben. Das ist halt das, was Sie auch für Ihre weitere Strategie eigentlich brauchen, was ist passiert. Und auf der anderen Seite mischt sich halt die politische Agenda da sofort rein. Ne? Sowohl auf Seiten der Israelis, aber auch auf Seiten der Amerikaner. Sie haben das, was wir mal als Pfadabhängigkeit benennen. In dieser Situation, glaube ich, ganz stark da die amerikanischen Geheimdienste oder der amerikanische Geheimdienst, der jetzt sozusagen das neue Battle Damage Assessment quasi rausgegeben hat. Also was ist eigentlich kaputt gegangen? Der war vorher schon sehr skeptisch. Und jetzt ist immer so die Frage, kann man falsch gelegen haben? Oder muss man sozusagen versuchen, den Ton, den man gesetzt hat, weiterzuspielen, damit man nicht der Fehleinschätzung irgendwie, eben das nicht vorgeworfen wird. Ne? Also von daher, plus Donald Trump auf der anderen Seite, kann nichts anderes als Erfolg gehabt haben. Das ist auch völlig klar. Das ist sozusagen mit ihm als DNA und Person einfach verbunden. Er ist einfach ein Siegertyp. So, und dementsprechend kann das nur ein Erfolg gewesen sein, was da passiert ist. Ob das wirklich das Programm signifikant zurückgeworfen hat, das wird man, glaube ich, sehen. Ich glaube, die Israelis, auch wenn sie es gehofft hätten, das weiß ich noch nicht mal, ob sie es wirklich geglaubt haben, werden diejenigen sein, die jetzt nicht locker lassen, weil sie sagen, jetzt sind wir in der Bewegung, noch können wir das machen. Ja, es gibt einen Waffenstillstand, aber im Zweifelsfall sind wir bereit, das ist jetzt meine Interpretation oder meine Einschätzung, den zu brechen, um die Sache zu Ende zu bringen, um das Nuklearwaffenprogramm so weit zurückzuwerfen, dass wir nicht in einem Jahr schon wieder neue Probleme haben.
Also Sie halten es für durchaus möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass der Waffenstillstand, so wie er jetzt ist, gar nicht weiterhält, sondern dass die Israelis nochmal Anlass haben oder Anlass sehen, letztlich nachzulegen, neue Ziele anzugreifen. Man hört ja, dass auch bestimmte unterirdische Anlagen bisher noch gar nicht bombardiert worden sind in diesen 12 Tagen.
Genau, und ich glaube, was man sich einfach vorstellen muss, ist, beide Seiten, sowohl die Israelis zusammen mit den Amerikanern als auch der Iran, werden diese Szenarien durchgespielt haben. Ja, das heißt, beide haben sich überlegt, was mache ich eigentlich im zweiten und im dritten Schritt. Auch die Israelis werden wissen, dass es Anlagen gibt, die sie vielleicht nicht kennen oder sie kennen sie sogar und sagen das nicht. um sich im Grunde um den Überraschungseffekt nicht zu nehmen. Da sind wir jetzt stark im sozusagen weltpolitischen Kaffeesatzlesen drin. Das ist Sachen der Geheimdienste und wir werden wahrscheinlich dann eher eine Überraschung erleben. Klar ist aber in der Argumentation, wenn man schon sagt, okay, so wie die Bundesregierung ja auch sagt, das, was die Israelis da machen mit Blick auf das Atomwaffenprogramm, das finden wir schon irgendwie richtig, weil der Iran nicht nuklear bewaffnet werden soll, dann kann man auch sagen, dann ist, wenn sich die Erkenntnislage verändert und man sagt, okay, da ist noch ein veritables Programm, dann ist natürlich wiederum eine Handlungsgrundlage da, wo man sagen kann, sorry, der Waffenstillstand ist auf falschen Grundlagen, falschen Annahmen getroffen worden. Entweder der Iran unterwirft sich jetzt sofort einem entsprechenden extensiven Kontrollregime oder wir müssen es nochmal machen. Oder die Israelis eben sagen, wir verhandeln hier gar nicht, wir machen das jetzt einfach, weil wir wissen, dass die Verhandlungen zu nichts führen.
Wenn man das mal umgekehrt betrachtet, aus iranischer Sicht ist ja dieser Waffenstillstand im Moment auch kein Szenario, was dem Regime dort irgendwas bringt. Mhm. Ihr Atomprogramm ist schwer beschädigt. Sie sind schwer angegriffen worden und umgekehrt ist ansonsten ja auch alles beim Alten. Die Sanktionen sind genauso in Kraft wie vorher und sie haben letztlich keinen Hebel mehr oder nicht mehr in der Größe, wie sie ihn vorher hatten, um dagegen vorzugehen und etwas zu verhandeln, zu versuchen. Also ist das auch aus iranischer Sicht im Moment eigentlich keine besonders tragbare Situation?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Iraner haben halt das erste Problem, was sie haben, ist nicht das Nuklearwaffenprogramm, sondern ich glaube, das erste Problem ist wirklich, wie stabilisieren sie jetzt das Land wieder, ne? Nachdem man jetzt nicht nur möglicherweise den Sinn für einen neuen Frühling im Iran möglicherweise hat, aus politischer Sicht, also ne, der Versuch möglicherweise jetzt die Verhältnisse zu ändern, politisch und gesellschaftlich. Das ist, glaube ich, das erste Problem. Man hat aber viel aus der Führungsriege verloren. Auch da ist die Frage, wie stabilisiert man jetzt sozusagen die eigenen Ränge, die eigene Kommandostruktur innerhalb des Regimes wieder? Das ist, glaube ich, das Erste, was man sicherstellen muss aus Sicht des iranischen Regimes, damit es eben nicht kippt. Und auf der anderen Seite kommt dann sicherlich dahinter gleich die Frage, habe ich noch Verhandlungspotenzial? Aber das muss ich, und jetzt kommen wir sozusagen wieder in die Verhandlungsecke, über die wir im Kontext Ukraine, Russland immer so oft gesprochen haben, sie müssen es halt irgendwie auch glaubhaft machen können. Also sie müssen in irgendeiner Art und Weise, ich will nicht sagen eine Smoking Gun, aber irgendwie eine Andeutung machen können, dass sie ein veritables Programm weiterhin haben, um daraus einen Verhandlungserfolg schöpfen zu können. Gleichzeitig offenbaren sie dann damit, dass sie was haben und sie wissen nicht, ob ihr Gegenüber sagt, okay, jetzt verhandle ich, oder ob er eben sagt, ach, das ist ja interessant, wir haben auch eine ungefähre Vorstellung, wo das ist, wir gucken nochmal vorbei. Also das ist eine ziemlich ambivalente Situation, ob man sich jetzt exponiert oder aber sagt, jetzt lassen wir mal erstmal die Finger davon. Wenn ich das habe, kann ich es erstmal beiseite legen. Ich stabilisiere und versuche erstmal auch meine Machtstruktur nicht nur im Land, sondern auch in der gesamten Region wieder zu stabilisieren. Denn ich meine, Hamas und andere sind gerade, glaube ich, in heller Aufruhr, ob sie überhaupt noch sozusagen auf die Machtbasis Iran vertrauen können.
Die Bundesregierung, auch der Kanzler, haben Sie ja schon kurz erwähnt, haben da eine klare Haltung zu, die sagen, das können wir nicht kritisieren, das ist letztlich in unserem Sinne, was Israel und was die USA da gemacht haben. Es gibt ja sehr andere Stimmen aus Europa noch. Enrique Mora, renommierter spanischer Diplomat und Teil des Verhandlungsteams bei den Atomverhandlungen mit dem Iran in den letzten Jahren, hat gestern einen bemerkenswerten Artikel geschrieben, der mit dem Satz endete, der 21. Juli 2025, also der Tag, an dem die USA die Atomanlagen angegriffen haben, könnte in die Geschichte eingehen, nicht als der Tag, an dem das iranische Nuklearprogramm zerstört worden ist, sondern als der Tag, an dem ein nuklearer Iran unwiederbringlich geboren wurde. Der sagt, die Iraner haben mit diesem Angriff jeden Anreiz verloren, zu verhandeln, jede Vertrauensgrundlage, um sich auf irgendeinen Deal einzulassen, an dem die Amerikaner ja mitwirken müssten, ist jetzt weg. Und die Lehre ist, nationale Sicherheit, Abschreckung, egal ob jetzt für den Iran oder für andere, gibt's eigentlich nur, wenn man die Atombombe hat. Können Sie damit gehen? Ist das aus Ihrer Sicht schlüssig? Und ist dann letztlich die Haltung, die die Bundesregierung da offiziell vertritt, vielleicht ein bisschen kurzsichtig?
Nee, ich glaube, das ist zu einfach und zu linear gedacht. Ne? Also als ob man, wenn man das Material hat und selbst wenn man die Bombe hat, hat man noch viele Herausforderungen. Also da gibt die technische Herausforderung, dass man diese Waffen auch irgendwie verbringen muss. Also ne, ich brauche irgendwie Raketen oder Flugzeuge, die transportieren. Die Israelis sind sehr erfolgreich darin gewesen, die Raketenstartrampen auszuschalten. Und wenn ich das mache, die Israelis werden jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, auch wenn Netanyahu sicherlich erstmal innenpolitisch versucht, den Sieg sozusagen einzustreichen und zu sagen, hier, das habe ich geschaffen. Und das eine ambivalente Situation auch für Israel ist, wenn das Programm nicht zerstört ist, würde ich nicht sagen, es ist jetzt linear, dass der Iran erstens das System bekommt. Und selbst wenn sie erpresserisch unterwegs sind, das macht ja Nordkorea auch, dann gibt es irgendwo eine Form von prekärem Vertrauen, der auf dem Austausch von, ich sag mal, Dienstleistungen oder Gütern letztendlich beruht. Ne? Also das ist ja, je weniger Vertrauen, umso mehr direkte Transaktionalität brauchen sie im Grunde genommen. Ne? Also sie würden quasi nicht mehr auf Rechnung liefern, sondern sie würden sozusagen den direkten Austausch machen. Und da sehe ich noch relativ viel Spielraum. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr kurz gedachte, auch ich muss sagen, zumindest typisch europäische Perspektive nach dem Motto, jetzt ist alles vorbei. Nee, wir sind in einem schlechteren, vielleicht sind wir in einem schlechteren Szenario, aber zu sagen, deswegen ist jetzt alles vorbei und ausgerechnet die Diplomatie streicht jetzt die Segel, würde ich sagen, sorry, das wäre ja genau das Falscheste, was man machen könnte. Jetzt ist doch eigentlich der Ansatzpunkt zu sagen, sorry, we need to be back in the game. Ja, also das ist eine finde ich, eine viel zu emotionale Aussage eines professionellen Diplomaten, wenn ich mich so weit versteigen darf.
Und wenn wir den Blick mal etwas weiten auf die Signalwirkung jenseits des Iran in die Region, vielleicht auch weltweit. Wir haben ja global, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Staaten mit Atomwaffen und daran hat sich jetzt auch längere Zeit, seit die Nordkoreaner also ihre Tests gemacht haben, nichts mehr geändert. Kommen jetzt nicht andere Staaten eben genau auf diesen Anreiz, weil sie sehen, die letzte Versicherung bringt eigentlich nur die Bombe. Also wenn man sich zum Beispiel einen Staat wie die Türkei anschaut, wo man sich ja jetzt schon ausmalen kann, dass die in strategische Differenzen mit Israel geraten könnten. Wenn man sich die Golfstaaten anschaut, vielleicht auch andere Staaten ganz außerhalb des Nahen Ostens. Die Lehre ist ja eindeutig. Ne? Was Iran passiert ist, was Libyen passiert ist, was auch der Ukraine passiert ist, wäre passiert Staaten wie Nordkorea nicht. Hat das also möglicherweise da für diese Bemühungen, die ja seit Jahrzehnten erstaunlich erfolgreich waren, die Weiterverbreitung von Atomwaffen einzudämmen oder zu verhindern, kann das da auch eine negative Wirkung entfalten?
Ja, kann es. Das ist, wenn ich länger drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich sogar eine Binse, ne? Weil der Drang ist immer da. Und ich glaube, die Frage, die man sich aber stellen muss, die fehlt hierbei. Weil letztendlich, wenn man von einer Bedrohung spricht, dann hat man immer drei Sachen. Auf der einen Seite die Fähigkeit oder ne, das Materielle hat so eine Bombe. Und man hat den Akteur, den haben wir jetzt auch, den Iran. Und das Dritte, was man braucht, ist die Intention. Die Frage ist, haben die anderen Staaten die gleiche Intention? Was wollen sie eigentlich erreichen? Also dann müsste die Schweiz ja auch nach Atombomben streben und sagen, Mensch, es könnte ja sein, dass die Amerikaner uns überfallen oder die Israelis. Also es wird dann irgendwann absurd und auch vom Aufwand her so extensiv. Das ist halt immer noch was die ingenieurtechnisch hinkriegen müssen. Sie müssen den Rohstoff generieren. Das sind die Länder, die ein eigenes Atomenergieprogramm haben, natürlich im Vorteil, weil die das Plutonium daraus gewinnen können. So, da will ich jetzt gar nicht in Details reingehen. Aber ich glaube, dass die wichtige Überlegung aus meiner Sicht immer noch ist, um dem was entgegenzusetzen, weil das ist so ein Mainstream. In gewisser Art und Weise hat das natürlich was für sich. Auf der anderen Seite sind sie immer noch, wenn sie in diesen Club eintreten, dann ist das nicht der Club der Sicheren, sondern es ist möglicherweise eher der Club neuer Unsicherheit. Sie treten einem Verein bei, nämlich den Nuklearwaffenstaaten, die sie in besonderer Art und Weise zu einem Ziel machen könnten, möglicherweise, nämlich durch andere Nuklearwaffenstaaten. Oder aber die Frage, ist das Nuklearwaffenprogramm so klein, dass ich mich dagegen auch konventionell zur Wehr setzen kann? Also die Frage ist immer, was will man erreichen? Ist das eine Kriegswaffe? Ist das eine Erpressungswaffe? Was ist es denn eigentlich, was hier gerade entsteht? Und ist das durchhaltbar?
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.